Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu unserem heutigen Himmelfahrtsfest lesen wir und hören wir miteinander Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 1, 1 bis 11. Da schreibt Lukas: Den ersten Briefbericht habe ich, Theophilus, verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihnen auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht ihr hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der Bericht über Himmelfahrt, die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus, ist bei Lukas das Bindeglied zwischen Evangelium und Apostelgeschichte. Mit diesem Bericht beendet er das Evangelium und setzt damit zu Beginn der Apostelgeschichte, wie wir es gehört haben, wieder ein. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind ja ein Doppelwerk, das Lukas an den eingangs genannten Theophilus richtet. Dieser Theophilus wollte mehr und vor allem Zuverlässiges über den christlichen Glauben in Erfahrung bringen. Die Himmelfahrt des Herrn hat dabei zwei inhaltliche Schwerpunkte. Zum einen der Herrschaftsantritt Jesu. Mit seiner Himmelfahrt ist Christus erhöht und sitzt zu Rechten Gottes. Er hat Anteil an der Macht und der Herrschaft des himmlischen Vaters. Ja, mehr noch, er übt diese Herrschaft und Macht aus, bis er am Ende der Zeit, wenn alle Dinge vollendet sind, alles in die Hände des Vaters zurücklegt. Das ist der erste Schwerpunkt von Himmelfahrt. Der zweite Schwerpunkt ist die Sendung und Beauftragung der Gemeinde. Himmelfahrt ist die Nahtstelle zwischen dem Dienst Jesu und dem Dienst der Gemeinde. Besser gesagt, zwischen dem Dienst, den Jesus in seinen Erdentagen selbst unmittelbar direkt getan hat, und dem Dienst, den er als der erhöhte Herr durch seine Gemeinde, durch uns tut. Jesus hatte in seinen Erdentagen angefangen, etwas zu tun und zu lehren, so sagt Vers 1, und das soll nun Fortsetzung finden im Dienst der Apostel und Gemeinde. Heute steht im Mittelpunkt des Textes und der Predigt der zweite Schwerpunkt, die Übergabe des Staffelholzes an die Apostel. Die Apostelgeschichte hat ihren Namen ja nicht von ungefähr. Die Apostel sind diejenigen, die das von Jesus begonnene Werk unmittelbar aus erster Hand direkt übernehmen. Also wir erleichtern uns tatsächlich das Verständnis sehr gut, wenn wir es uns wie so beim Staffellauf ganz bildlich vorstellen. Da ist Jesus und der übergibt das Staffelholz an die 12 Apostel. Diese Männer hat er selbst auserwählt und das wird in Vers 2 nochmal ausdrücklich betont. Sie sind diejenigen, an die er unmittelbar den Befehl zur Weltmission erteilt. Lukas formuliert ihn in Kapitel 24, 47 des Evangeliums so, dass sie in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden predigen allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen, allen Heiden, angefangen von Jerusalem. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 wiederholt Lukas diesen Befehl etwas ausführlicher. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Wörtlich eigentlich müsste man übersetzen, die Endzeit der Erde. Denn im Griechischen steht hier Eschatu, das sind die letzten Dinge. Und dass es genau so gemeint ist, nicht das räumliche Ende. Man könnte es, wenn man so liest, im Zusammenhang meinen, Jerusalem, Judäa, Samaria und dann der ganze Erdball. Das ist aber definitiv überraschenderweise nicht gemeint, sondern Jesus wechselt jetzt an dieser Stelle die Blickrichtung von der räumlichen auf die zeitliche Ausdehnung. Eindeutig auch im Deutschen auch nicht leider erkennbar, Matthäus 28, Vers 20, endet ja der Missionsbefehl und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da ist aber vom Aion die Rede. Der meint wieder die Heilszeit. Und auch das Ende meint wieder nicht das Räumliche, sondern die Vollendung dieser Weltzeit, wäre Matthäus 28, 20 richtig übersetzt. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende, an die Vollendung dieses Äons, so wörtlich. Der Missionsbefehl sind die letzten Worte Jesu an seine Apostel, bevor er in den Himmel auffährt. Und sie, die Apostel, sind für die erste Gemeinde die Garanten der rechten Lehre. Sie tragen die Botschaft Jesu rein und unverfälscht weiter in die nächste Generation. Und die Apostel hatten deshalb die überragende Stellung in der Gemeinde inne während der nächsten 60 bis 70 Jahre, bis Johannes als letzter der Apostel wohl um 105 nach Christus starb, zur Regierungszeit des Kaisers Trajan. Die Botschaft des Neuen Testaments, das Evangelium, war ja noch nicht schriftlich niedergelegt. Das entwickelte sich ja erst, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Alles, was Jesus getan und gelehrt hatte, konnte zuverlässig nur von den Aposteln weitergegeben werden. Die berühmte Kirchengeschichte Eusebs, die um 350 niedergeschrieben wurde, hat vor allem ein Ziel, nämlich zu zeigen, wie von den Aposteln über die von ihnen ins Amt eingesetzten ersten Bischöfe bis zur Zeit des Euseb die rechte Lehre ununterbrochen weitergegeben wurde. Schon interessant, wenn man das liest, mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit wird da versucht festzustellen, welcher Bischof einer konkreten Ortsgemeinde, etwa Jerusalem, Antiochien, Rom und so weiter, von welchem Vorgänger eingesetzt wurde und wie ein jeder von ihnen rechte Lehre gegen falsche Lehre verteidigte und wie sie in der Verfolgung ihrem Glauben treu blieben, wenn nötig bis zum Tod. Und darum geht's ja bis zum heutigen Tag. Wer hat die rechte Lehre überliefert und wo ist die? Das war das Bemühen, über diese Linie ein Stück weit Sicherheit zu finden. Leider sind auch in diesen Zeiten schon falsche Lehren eingedrungen. Die direkte Nachfolge der Apostel hat das nicht vermocht. Wir merken, wie schnell von der ersten Generation in die zweite und dritte auch bei uns manches an Heiligem Geist, an Feuer und nachlässt und Falsches hineinkommt. Aber das Ziel war, festzustellen, dass die Lehre, die heute in den rechtgläubigen Gemeinden verkündet wird, zuverlässig bis auf die Apostel und bis auf Jesus Christus selbst zurückverfolgt werden kann. Und die ersten menschlichen Pfeiler dieser ganzen Beweiskette christlicher Lehre und Überlieferung sind die von Christus selbst eingesetzten Apostel. Und deshalb hat Lukas über sie auch noch zwei weitere wichtige Aussagen zu machen in Vers 3. Er hat sie nicht nur auserwählt, Jesus, diese Apostel, Vers 2, sondern er hat sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also dieser Einschub, diese Einleitung zur Bedeutung der Apostel, die lässt uns auch erst richtig verstehen, warum Lukas das hier so betont. Jesus hat sich seinen Aposteln als der Auferstandene gezeigt. Nicht nur einmal oder gelegentlich, nein, 40 Tage lang ist er ihnen regelmäßig erschienen, also weit häufiger, als uns die Evangelien berichten. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Predigt, das Wesen des Glaubens, so habe ich es ja formuliert, Himmelfahrt und das Wesen des Glaubens. Diese kurzen Verse, die wir da lesen, Apostelgeschichte 1, die machen uns da sehr viel deutlich, stoßen an, drüber nachzudenken. Nicht wenige halten den christlichen Glauben ja für eine Sache des religiösen Gefühls. Eines Gefühls, über das man nie wirklich nachgedacht hat, oder an dem man vielleicht sogar wieder besseres Wissen festhält. Nach dem Motto, irgendwas muss man glauben. Wie Wilhelm Busch einst sagte, manche glauben, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Andere glauben an die menschengemachte Klimaerwärmung. Und andere glauben halt an Jesus. Es ist mir gerade in diesen Tagen wichtig, darüber nochmal zu reden. Ich habe es in Predigten, Bibelstunden da und dort schon angesprochen, aber es ist gerade heute wichtig. Etliche wachen in den Erschütterungen, in den Beben dieser Zeit auf und fangen an zu fragen und nachzudenken. Und das erlebe ich immer wieder, auch in den letzten Wochen, und sie stoßen auf unglaublich viel Unsinn, auch und gerade in christlichen Kirchen und Freikirchen. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder ein ganz solides Fundament dessen legen, darüber nachdenken, was ist denn Glaube wirklich, Glaube an Jesus, christlicher Glaube, Evangelium. Und christlicher Glaube, liebe Geschwister, ist das absolute Gegenteil derartiger Vorstellungen, Glaube sei ein religiöses Gefühl, ein schwammiges, unklares Vermöglichhalten von irgendwelchen Dingen. Glaube gründet sich auf Fakten, auf Tatsachen. Das können wir gar nicht intensiv, oft genug wiederholen, betonen, einhämmern. Und Luther übersetzt deshalb Vers 3 durch viele Beweise. Kennzeichen ist nicht falsch, ein bisschen indifferent. Beweis, genau das steht im Griechischen. Da steht der Fachbegriff für durchschlagende, überzeugende, nicht zu widerlegende Beweise. Das Grab war leer am Ostermorgen. Das konnte jeder sehen, der den Fakten bereit war, ins Auge zu blicken. Der konnte am Ostermorgen nach den Frauen mit Petrus und Johannes hinaus ans leere Grab und reingucken und sehen, da liegen nur noch die Grabtücher. Jesus ist weg. Lukas selbst hat im Evangelium bereits über die Begegnung von Jesus mit den Emmausjüngern berichtet, ebenso über die Erscheinung im Jüngerkreis des Herrn. Und beim zweiten Bericht hebt er aus gutem Grund eine scheinbare Lappalie ganz ausdrücklich hervor, nämlich dass Jesus gegessen hat. Ein Stück von einem gebratenen Fisch und von einer Honigwabe. Die Frage, ob Jesus Vegetarier war, ist damit übrigens nebenbei auch biblisch klar beantwortet, wird heute auch oft heiß und heftig diskutiert, definitiv nicht. Und das Essen des Fischs und der Honigwabe zeigt, darum geht's dem Lukas, Diese Erscheinungen des Auferstandenen waren keine Halluzinationen, keine Vision, kein Traumbild, sonst irgendeine Art von Einbildung und unwirklichem Geschehen. Denn der gegessene Fisch und die Honigwabe war nachher weg. Gegessen von Jesus. Der war leibhaftig, wirklich real da in ihrer Mitte. Und der Apostel Johannes schreibt später im 1. Johannesbrief 1, Vers 1, dass da von Anfang war, dass wir gehört, dass wir gesehen, mit unseren Augen beschaut haben, mit unseren Händen betastet, gefühlt. Das verkündigen wir euch. 4 Sinneswahrnehmungen werden hier beschrieben, mit denen die Apostel selbst als Augen- und Ohrenzeugen wahrgenommen haben, was sie dann der nächsten Generation bezeugen und weitergeben. Und deshalb schreibt Lukas dem Theophilus von vielen unwiderlegbaren Beweisen. Kritiker wenden gegen eine solche Argumentation häufig ein, Beweise haben zu wollen, widerspricht doch dem Wesen des Glaubens. Ich habe diese Diskussion seit 30, 40 Jahren endlose Male geführt. Man glaubt gar nicht, wie verbreitet dieser Unfug ist, zu meinen, Beweise würden dem christlichen Glauben widersprechen. Argument, wer Beweise hat, braucht ja nicht mehr zu glauben, denn Glauben heißt doch nicht Wissen. Gigantischer Irrtum. Das Wesen christlichen Glaubens ist keineswegs, dass wir ohne Beweise ins Blaue hinein glauben. Biblisch glauben heißt ganz im Gegenteil, sein Leben auf felsenfest erwiesene Tatsachen zu gründen. Und im Blick auf derartige Irrtümer betone ich deshalb auch immer wieder, der christliche Glaube ist eine durch und durch rationale Angelegenheit. Viele Menschen meinen ja deshalb auch, man könnte mit rationaler Integrität nicht glauben. Ganz großer Irrtum. Der christliche Glaube ist eine durch und durch rationale Angelegenheit. Dass er am Schluss unsere Ratio sprengt und wir nicht alles mit Ratio begreifen können, liegt auch in der Natur der Sache rational. Denn sonst wäre Gott nicht allmächtig. Aber auch das ist ein rationaler Gedanke, eine rationale Schlussfolgerung. Weil Gott allmächtig und allwissend ist, sprengt er unsere Ratio, unsere Vernunft, unseren Verstand. Mit dem Hinweis auf Fakten spricht Gott in seinem Wort unseren Verstand an und stellt uns in die Entscheidung, in eine bewusste, wohldurchdachte, in aller Tiefe reflektierte, verantwortete Entscheidung. Dass es in der Bibel um Fakten, auch um historische Fakten geht, sehen wir schon allein daran, dass große Teile des Alten wie des Neuen Testaments Geschichtsbücher sind. Und ich sage immer wieder, man kann an ganz vielen Stellen, seien es die geschichtlichen Fakten, die naturwissenschaftlichen Fakten, die prophetischen Fakten, die Fakten über das Wesen des Menschen, dass der Mensch ein Sünder ist und jeder Mensch Erlösung braucht, im Gegensatz zu allen Religionen, die sagen, streng dich an, irgendwann schaffst du's. Jeder, der es ehrlich probiert hat, weiß, er schafft's nicht. Viele Fakten, die wir eindeutig nachweisen, nachprüfen können. Das Missverständnis, es gehe beim christlichen Glauben um Gefühl und Ungewissheit und nicht um Wissen, hängt stark mit zwei missverständlichen Begriffen zusammen. Die müssen wir nochmal angucken. Erstens mit dem Herz. Tatsächlich redet die Bibel viel vom Herz. Und da entsteht der erste Irrtum. Denn das Herz ist in unserer Bildsprache der Sitz der Gefühle. Und deshalb meinen viele, im christlichen Glauben geht es ganz stark um Gefühle, um Liebe, um Barmherzigkeit und so weiter. Einschub schon am Rande. Auch Liebe hat bei Gott eigentlich ganz wenig mit Gefühl zu tun, ist Tat. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gehandelt hat, seinen eingeborenen Sohn gab. Das Herz hat in der Bibel gar nichts mit Gefühl zu tun. In der biblischen Bildsprache ist das Herz der Sitz des Willens, des Denkens, der Vernunft. Ganz wichtig, wenn wir Bibel lesen, immer wenn vom Herzen die Rede ist, dann redet sie vom durchdachten, vernünftigen Entscheidungen. Nicht vom Gefühl, von durchdachten, vernünftigen Entscheidungen. Wenn die Bibel vom Gefühl redet, redet sie von den Innereien. Der zweite Grund für viele Irrtümer liegt im Begriff Glauben. In unserem Sprachgebrauch heute heißt Glauben tatsächlich nicht Wissen, sondern etwas ohne etwas zu wissen oder beweisen zu können, für möglich oder wahrscheinlich halten. Das hat mit dem biblischen Glauben gar nichts zu tun. Das Problem liegt, ich habe darauf schon hingewiesen, ist heute nochmal wichtig zur Wiederholung, mit einem Bedeutungswandel, einem fundamentalen Bedeutungswandel des Wortes Glauben während der Jahrhunderte. Ursprünglich stammt das Wort Glauben aus dem germanischen Gefolgschaftswesen. Und es hatte dabei ursprünglich exakt dieselbe Bedeutung wie das griechische Wort für Glauben, Pisteuein, nämlich Vertrauen. Es geht um absolute Zuverlässigkeit, das ist die ganze Wortfamilie im Griechischen, und Gewissheit, der ich bedingungslos vertrauen kann, der ich Glauben schenke, Vertrauen. Im germanischen Gefolgschaftswesen war Galaubineis das Gelöbnis, mit dem der Gefolgsmann dem Herrn seine Treue gelobt und in seine Gefolgschaft eintritt. Glauben heißt demnach praktisch in die Gefolgschaft des Herrn Jesus eintreten. Glauben ist nicht ein Verwahrhalten, Glauben ist ein Glaubensschritt. Im Wissen um die absolute Treue und Zuverlässigkeit des Herrn trete ich in seine Gefolgschaft ein. Und damit zugleich unter den Schutz und die Fürsorge des Gefolgsherrn. Denn auf dessen Treue und Zuverlässigkeit basiert das germanische Gefolgschaftswesen. Auch die christliche Glaubensnachfolge basiert auf dem Wissen, dass unser Herr Jesus Christus absolut zuverlässig ist. Die genaueste biblische Definition für Glauben gibt uns Hebräer 11, Vers 1, haben wir als Lesung gehört. Ich gebe den Vers in eigener Übersetzung wieder, weil er in keiner Übersetzung, die mir vorliegt, genauso wiedergegeben ist, wie er tatsächlich dasteht. Und da ist ein ganz wichtiger Unterschied zu den Übersetzungen. Tatsächlich steht da, es ist aber der Glaube das Hoffen auf das Wirkliche. Bevor wir zum Wirklichen kommen, müssen wir nochmal beim Hoffen einhaken. Auch da weise ich immer wieder darauf hin, biblisches Hoffen hat mit unserem sprachgebrauchlichen Hoffen auch nichts zu tun. Denn auch unser sprachgebrauchliches Hoffen, weise ich immer wieder darauf hin, ist mit der Ungewissheit verbunden. Wir hoffen, dass es zu meinem Geburtstag schönes Wetter wird, kann man schön draußen sitzen, grillen oder sonst irgendwas. Das ist eine Hoffnung, aber nicht Wissen. Ja? In der Bibel ist Hoffen immer eine absolute, hundertprozentige Gewissheit. Aber auf etwas, das man noch nicht sieht und das noch nicht eingetroffen ist. Aber weil es um den zuverlässigen Herrn geht, in dem sich alle biblische christliche Hoffnung gründet, auf den sie sich ausrichtet, ist biblische christliche Hoffnung immer absolute, hundertprozentig zuverlässige Gewissheit. Aber sie richtet sich in die Zukunft, aufs Unsichtbare. Also, das ist das Erste, was wir nochmal ganz fest einzementieren müssen. Es ist der Glaube, das Hoffen. Also das hundertprozentige Wissen auf das Wirkliche, um das Wirkliche. Und da ist wichtig, da helfen jetzt mal die Ursprachen ein bisschen weiter. Der griechische Begriff, der da verwendet wird, stammt aus der griechischen Philosophie und wird genau im gleichen Sinne im Neuen Testament verwendet wie dort und beschreibt das Wesen, das Wirkliche, das Tatsächliche im Gegensatz zum Eingebildeten und Scheinbaren. Das ist ganz wichtig. Dieser Begriff für das Wirkliche beschreibt das Wahrhaftige, das Wesentliche, das Echte im Gegensatz zum Scheinbaren, zum Eingebildeten. Elberfelder ist zwar mit dem Begriff nah dran, aber nach der Sache nach dann doch leider wieder völlig daneben. Elberfelder sagt, der Glaube aber ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Ja, mit dem Begriff wirklich sind sie nah dran, Verwirklichung 100 Punkte daneben. Der Glaube ist ja definitiv nicht die Verwirklichung. Dann würde ja der Glaube etwas schaffen, was nicht da ist ohne den Glauben. Völliger Unfug. Muss ich sagen, da haben leider die Übersetzer der Elberfelder nicht genug nachgedacht. Hätte ihnen klar sein müssen. Der Glaube gründet vielmehr auf das, was in Jesus schon geschaffen ist. Deshalb schafft der Glaube nicht die Verwirklichung, sondern er hofft mit hundertprozentiger Gewissheit auf das Wirkliche. Im Gegensatz zum Scheinbaren. Um das mal den Unterschied zum Scheinbaren, zum Echten doch mal zu veranschaulichen, habe ich euch einen 20-Euro-Schein mitgebracht. Scheinbar. Scheingeld. Nein, der ist schon echt. Ich fuchtle hier nicht mit Falschgeld rum. Aber inwieweit ist ein 20-Euro-Schein ein Scheingeld? Weil der in sich keinen Wert hat. Überhaupt keinen. Der Unterschied ist Echtgeld. Ich hatte das bei anderer Gelegenheit schon mal, aber an dieser Stelle ist noch mal wichtig. Die Silberunze, Silbermünze. Wenn Elberfeld recht hätte, der Glaube schafft die Verwirklichung dessen, was man hofft. Wie lange muss ich den 20-Euro-Schein glaubend anschauen, bis der zu Echtgeld wird? Wird nie passieren. Ja? Der Glaube ist eine Hoffen auf das, was echt ist, eine Verwirklichung auf das, was wirklich schon da ist. Den Unterschied sehen wir in den Krisenzeiten. Bei uns in unserem Land erfreulicherweise noch nicht. Aber im Moment zum Beispiel, wenn wir nach Venezuela schauen. Allein im Jahr 2018 gab es in Venezuela eine Preissteigerung um über 1 Million%. Wenn ich im Prozentrechnen richtig nachgerechnet habe, ist das das 10.000-fache. Das heißt, am Ende von 2018 konnte man für 1 Million venezolanischer Bolivar noch das kaufen, was man am Anfang 2018 für 100 Bolivar bekam. Genau genommen ist, glaube ich, 1,3 Millionen%. Die IWF geht von 10 Millionen% aus, die nächsten Zeiten wird. Man braucht dann, wenn sich der reale Wert von Scheingeld entpuppt, möglicherweise irgendwann einen ganzen Rucksack davon, um ein Mittagessen zu kaufen. Wenn es stimmt, ich habe im Internet gelesen, man konnte schon 2016 für eine einzige Unze Silber Lebensmittel für eine Person für ein halbes Jahr kaufen. Ist der Unterschied. Auch lustig. Ist eine schöne Münze, die habe ich vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen. Armenische Münze mit der Arche Noah drauf, auch ein schönes biblisches Motiv. Kann man auch nicht bei bestimmten Gelegenheiten verschenken. Armenische Währung steht drauf, 500 Dram. Hat man heute Morgen doch im Internet gegoogelt, hat mich gefragt, was ist da eigentlich der Nennwert der Münze? 500 Dram ist nicht mal 1 Euro im Moment Kurswährung. Allein der Materialwert einer Unze Münze ist heute 13 Euro. Unze Silber. Das heißt, Scheingeld, auch wenn man damit heute gut einkaufen kann, schmeißt nicht weg, ja, kann man auch damit einkaufen. Aber Scheingeld hat in sich keinen Wert. Der Wert dieses armenischen Münze mit 500 Gramm Nennwert angegeben, ist tatsächlich sogar schon ums mehr als 13-fache überdeckt. Die hat 13-mal mehr Wert, als tatsächlich draufsteht. Das ist der Unterschied, was der griechische Begriff gelb hervorgehoben, darum geht mir's. Das Wirkliche im Unterschied zum Scheinbaren. Ja? Jesus ist nicht irgendwas und Grundlage des christlichen Glaubens ist nicht, dass in den biblischen Büchern irgendwas steht, 20 Euro oder sonst irgendwas, sondern da ist wahrer Goldschatz, Silberschatz, Echtes drin. Darum geht's. Christlicher Glaube gründet sich aufs Wirkliche, aufs Tatsächliche, aufs Echte, aufs Wahrhaftige. Er gründet sich auf objektive Tatsachen, die von vornherein feststehen. Und das sagt auch der zweite Halbsatz. Auch ganz wichtig. Ein Überführtsein. Der Unterschied, manche übersetzen überzeugt sein oder nicht zweifeln, Luther und Menge. Aber es gibt einen himmelweiten Unterschied, auf den habe ich auch schon mal darauf hingewiesen, muss heute nochmal wiederholt werden, zwischen dem Überzeugtsein und dem Überführtsein. Wer weiß heute Morgen schon so früh mit fast noch nüchternem Magen, worin der Unterschied liegt zwischen überzeugt und überführt sein. Der Unterschied könnte größer kaum sein. Das Überzeugtsein ist eine subjektive Entscheidung. Ich mache es gern deutlich am Beispiel der Titanic. Der Kapitän der Titanic war felsenfest überzeugt. Eisberg, kein Problem, Titanic ist unsinkbar auf der wissenschaftlichen Höhe der Technik. Zack, wir rammen das Ding, spalten das, versenken, zerbröselt den Eisberg in 1000 Stücke und setzen unsere Fahrt nach Amerika unbeirrt fort. War er zu 100% überzeugt, denn sonst hätte er den Kurs gewechselt. Hat er nicht, er war überzeugt. Es ist überzeugt sein, keine brandgefährliche Sache werden. Vom Falschen zu 100% überzeugt sein. Überführt waren sie hinterher. Diejenigen, die in den Rettungsbooten saßen und nochmal mit knapper Not mit dem Leben davongekommen waren. Die waren überführt von der Tatsache, dass die Titanic keineswegs unsinkbar ist. Und die waren überführt von der Tatsache, dass der Eisberg sehr viel stärker war als die Titanic. Das ist ein Überführtsein von Fakten, eine objektive Tatsache. Genau das meint und von dem redet Hebräer 11. Ganz wichtig, vom Wirklichen, vom Tatsächlichen und vom Objektiven Überführtsein. Es geht nicht um subjektive Glaubensüberzeugungen, es geht um objektive Tatsachen. Hebräer redet also von Überführtsein von dem, was eine absolute Tatsache ist, was man aber nicht sieht. Von konkreten geistlichen Tatsachen, die durch den Heiligen Geist bezeugt sind in der Geschichte. Das Entscheidende kann man tatsächlich nicht sehen. Dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb, kann man wissenschaftlich, mathematisch, historisch nicht nachweisen. Dass er starb vor 2000 Jahren, kann man nachweisen. Dass das Grab am dritten Tag leer war, dass er seinen Jüngern erschienen ist, das kann man historisch nachweisen und belegen. Und das ist eben das Besondere des jüdisch-christlichen, des biblischen Glaubens, dass Gott sich nicht nur im unsichtbaren Bereich jenseits der Wirklichkeit handelt und seine Spuren hinterlässt, sondern in dieser sichtbaren Welt. Und auf diese sichtbaren Spuren, auf diese Beweise weist ja die Bibel selbst fortlaufend hin. Man kann es deshalb, liebe Geschwister, immer wieder gar nicht eindringlich genug betonen und wiederholen. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, was er für uns getan hat. Wir wissen, dass sein Wort absolut zuverlässig ist. Deshalb Heilsgewissheit, und ich sage immer wieder, niemand von uns sollte mit weniger als mit Heilsgewissheit zufrieden sein. Ihr wisst schon, Messingschild, ja? Die Gewissheit, wenn ich nach vorn gucke in die Ewigkeit, im Himmel hat Jesus eine Wohnung für mich bereitet, sage immer, stelle ich mir ganz praktisch vor, schöne Mahagoni- oder Palisandertür, edles Teil, schönes Metallmessingstück drauf. Da steht drauf Jakob Czarnke. Meine Wohnung. Das zu wissen, liebe Geschwister, da im Himmel ist eine Wohnung für uns reserviert. Und dass jeder von uns doch hoffentlich weiß, da gibt's auch für mich eine Wohnung. Mit meinem Namen drauf. Weil wir's wissen, nicht vage hoffen, glauben irgendwie im umgangssprachlichen Sinne. Wir wissen. Und deshalb haben wir vor der Predigt gesungen, ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht. Und darauf verlassen wir uns. Das meint das biblische Wort Glauben, Vertrauen. Wir vertrauen auf das, was fest besteht. Wissen ist nicht mehr als Glauben. Wissen ist die Voraussetzung für Glauben. Der Glaube selber ist dann die praktische Folge des Wissens. Weil ich erkannt habe, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Heiland und der Retter der Welt, deshalb glaube ich an ihn. Jetzt baue ich mein Lebenshaus auf dieses felsenfeste Fundament. Ich habe vorher geprüft, ob das Fundament fest ist. Und dann habe ich drauf gebaut. Und deshalb singen wir nach der Predigt, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Und als Schlusslied Fels der Ewigkeiten, der durch nichts in Zeit und Ewigkeit ins Wanken gebracht werden kann. Und dieser Erkenntnisvorgang ist zwar durch und durch vernünftig, jetzt fragen viele Menschen, aber wenn das so alles offen klar auf der Hand liegt, warum glauben denn so wenige? wenn man trotzdem den Heiligen Geist braucht, denn der Verstand des natürlichen Menschen, sagt die Bibel, ist verfinstert. Das ist ja das Unglaubliche. Wir denken noch mal an Römer 1 bei dieser Gelegenheit. Paulus sagt, sie haben keine Entschuldigung. Man kann es an der Schöpfung erkennen. Niemand, der eines Tages vor Gott steht und sagt, ja, wie sollte ich es gewusst haben, dass es dich wirklich gibt, wird vor Gott damit durchkommen. Gott sagt, du konntest mühelos erkennen. An jedem Gänseblümchen, das du in deinem Garten abgemäht hast, hättest du erkennen können, dass ich da bin, der Schöpfer, der Herr der Welt. Aber aufgrund des Sündenfalls, seiner Trennung von Gott, ist der Verstand des natürlichen Menschen verfinstert. Er erkennt nicht mehr, was offenkundig auf der Hand liegt. Etwa, dass Gott die Welt geschaffen hat. Stattdessen glaubt er lieber an Märchen wie die Evolution oder die schon erwähnte menschengemachte Klimaerwärmung, ans dritte Geschlecht und sonstigen Unsinn. Und damit der Mensch nicht Unsinn glaubt, sondern die Wahrheit in Jesus erkennt, braucht er den Heiligen Geist. Glauben heißt also auf den Felsen Jesus bauen. Und dann kommt was Nächstes dazu. Je mehr wir auf ihn bauen, umso mehr werden wir dann mit ihm erfahren. Ganz praktisch, wenn wir das Haus auf dem Fels nehmen, hätten wir auch als Lesung nehmen können. Haus auf dem Fels oder auf dem Sand. Was erfahre ich mit Jesus? Wenn ich mein Haus auf den Sand gebaut habe, auf menschlichen Wahnsinn, kommt der Sturm, der Wind des Lebens. Uns tut einen großen Schlag. Und wenn ich mein Lebenshaus auf den Felsen Jesus gebaut habe, dann kommen die Stürme dieser Welt. Und da habe ich auch manchmal Angst. Da schlottern mir auch manchmal die Knie und die Hosenbeine. Aber das Haus bleibt stehen. Das ist der Unterschied. Auch interessant war, hatten Johannesbrief. Johannes hat nicht geschrieben, wir haben erkannt. Das hatten sie zuvor schon. Er hat geschrieben, wir haben gesehen, gehört, betastet. Und deshalb sind die Garanten des felsenfesten Evangeliums die Apostel, weil sie als Erste alles erlebt haben, Augenzeugen dessen waren, was sie uns weitergegeben haben. Und deshalb können auch wir, liebe Geschwister, Zeugen sein, weil der Herr Jesus bis heute lebt und bis heute in unserem Alltag erfahrbar ist. Denn Himmelfahrt, das ist das Thema. Heißt ja, dass Jesus die Macht angetreten hat, alle Macht. Und mit dieser Macht wirkt er in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unserem Leben. Und deshalb müssen auch wir nicht nur von dem reden, was wir in der Bibel lesen. Das ist mit Sicherheit das Wichtigste und das Grundlegende. Aber auch wir dürfen das bezeugen, was wir erlebt und erfahren haben mit unserem Herrn und Heiland. Zu diesem Zeugendienst rüstet Jesus dann mit seinem Heiligen Geist aus, Verse 4 und 5. Ganz zum Schluss noch, als sie nun vom Heiligen Geist hören, fragen die Jünger sofort zurück, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Wie kommen denn die beim Stichwort Heiliger Geist auf die Wiederherstellung Israels? Die haben sofort eine Bibelstelle vor Augen. Wir sehen darin die Schriftkenntnis der guten Jünger, Joel 3. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Zusammenhang Wiederherstellung Israels. Geistausgießung verbinden die Jünger sofort mit der Wiederherstellung Israels. Ganz wichtig, Jesus weist die Frage jetzt nicht grundsätzlich zurück. Er sagt nicht, weil Israel mich verworfen hat, hat sich die endzeitliche Wiederherstellung Israels erledigt. Nein, er sagt etwas ganz anderes. Er sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Aber indirekt bestätigt Jesus damit, dass Israel zu einem uns unbekannten Zeitpunkt tatsächlich wiederhergestellt wird. Sie kommt, die Wiederherstellung, denn Jesus kommt wieder. Und darauf verweisen jetzt die beiden Jünger, die dastehen, Vers 10 und 11, nachdem Jesus weg ist. Sie sagen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Jesus wird wiederkommen. Liebe Geschwister, das ist eine großartige Zusage. Denn diese Zusage heißt, der Dienst, in den uns Jesus sendet, ist keine endlose Sisyphusarbeit. Sisyphus ist ja in der griechischen Mythologie der Gründer und König von Korinth. Er war äußerst listig der Mythologie nach und hat wiederholt die Götter ausgetrickst. Die griechischen Götter waren ja nur Göttchen, so ein bisschen höhere Menschen, keineswegs vollkommen, auch nicht moralisch besonders hochstehend. Und die waren jetzt nicht begeistert, dass sie von einem Menschen ausgetrickst wurden. Als es ihnen schließlich mit vereinten Kräften gelungen war, den Sisyphus ins Totenreich zu bringen, legten sie ihm dort eine harte Strafe auf. Er muss einen Felsen auf einem Berggipfel hochwälzen, von dem der ständig wieder runterrollt. Der kommt nie oben an. Homer beschreibt es in seiner Odyssee so: Und weiter sah ich den Sisyphos in gewaltigen Schmerzen, wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen ungeheuren, fortschaffen wollte. Mit Händen und Füßen stemmend stieß er den Block hinauf auf den Hügel. Doch wenn er ihn oben über die Kuppe werfen wollte, drehte ihn das Übergewicht zurück und von neuem rollte der Block, der Schamlose, ins Feld hinunter. Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannend, des Randers Schweiß ihm von den Gliedern. Der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus. Wunderschönes Bild, Staub erhob sich. Wir können uns da vorstellen, wie der Sisyphus da unten rädelt und tut und macht. Der Staub wirbelt, aber er schafft's nicht. Eine Sisyphusarbeit ist also eine sinnlose und nie endende Tätigkeit. Manchmal könnte einem die Arbeit im Reich Gottes ähnlich vorkommen. Man ackert und rackert, Menschen kommen zum Glauben, Gemeinde wächst, aber dann gibt es auch wieder Zeiten, wo die Arbeit stagniert, nichts geht, manches zerbröckelt wieder. Man könnte verzweifelt fragen, geht es denn wirklich vorwärts im Reich Gottes, geht es wirklich im Ziel zu? Und gerade in den vergangenen Jahrzehnten ist ja vieles zurückgegangen im Reich Gottes, mehr als gewachsen. Und Gottes Wort sagt es uns ja auch vorher, das wird noch zunehmen, dass unsere Arbeit immer mehr einer scheinbaren Sisyphusarbeit sich annähert. Jesus sagt, ja, eure Arbeit hat ein Ziel, es ist oft mühsam, es wird viele Rückschläge geben, immer wieder wird der Stein, der ein Stück in der Kraft Gottes hinaufgeschoben habt, auch wieder zurückrollen. Aber eines Tages komme ich wieder. Dann ist die Vollzahl der Heiden eingegangen, dann ist euer Auftrag erfüllt. Und dann wird er sehen, wie wenig eure Arbeit vergeblich war. Denn dann werden sie kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, Menschen aller Nationen und ins Reich Gottes einziehen. Viele, für die ihr gebetet habt, die ihr zum Gottesdienst, zum Frauentreff und so weiter eingeladen habt. Andere, die ihr nie zu Gesicht bekommen habt, weil sie vielleicht die Predigten im Internet gehört haben und so weiter. Liebe Geschwister, wir leisten keine Sisyphusarbeit. Wir arbeiten auf ein konkretes Ziel zu, auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, auf das Wiederkommen unseres Herrn. Und wir dürfen beten, dass der Herr auch bis dahin noch einmal Zeit schenkt, in der die Kraft seines Wortes in vollmächtiger Weise spürbar wird. Und wirkt. Das wollen wir tun. Darum beten. Amen.